Einsamkeit gehört zum Leben vieler Menschen. Wer sich einsam fühlt, hat oft das Gefühl, damit allein zu sein. Aber das stimmt nicht. Einsam kann jede und jeder mal sein. In der dritten Folge unseres Podcasts Einsam und Jetzt beschäftigen wir uns damit, welche Lebensumstände Einsamkeit begünstigen können. Es geht um Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Menschen mit einer Behinderung. Warum sind sie besonders betroffen? Darüber sprechen wir jetzt.
Mich bedeutet Einsamkeit, allein zu sein und unverstanden zu sein und niemanden zu haben, mit dem man sich austauschen kann.
Ich habe in London studiert und bin aus einer Kleinstadt in einer Riesenstadt und die ersten 6 Monate waren für mich sehr einsam. Ich habe sehr viele Nächte auch geweint.
Ich habe das auch so im eigenen Bekannten- und Freundeskreis, so bei Menschen mit Behinderung, dass die dann in ihrem Kämmerlein sitzen, da einsam sind und dann auch in diesem Zustand dahin vegetieren.
Sei es durch einen Umzug in eine neue Stadt, eine Trennung oder einen unerwarteten Schicksalsschlag. Viele Menschen fühlen sich im Laufe ihres Lebens einsam. Für Menschen, die ohnehin mit Barrieren zu kämpfen haben, kann Einsamkeit besonders stark spürbar sein. Sprachprobleme, Diskriminierung, Stigmatisierung oder auch fehlende Zugänge können soziale Kontakte und Teilhabe einschränken. Betroffenen Personen fällt es schwer, stabile soziale Beziehungen aufzubauen. Was folgt, ist das Gefühl, nicht dazuzugehören. Und im schlimmsten Fall ziehen sich Menschen dann zunehmend von der Gesellschaft zurück. Darüber haben wir schon in den letzten beiden Folgen dieses Podcasts gesprochen. Warum aber trifft Einsamkeit Menschen unter anderem mit Migrationsgeschichte besonders häufig? Und was genau passiert zwischen Ankommen, Erwartungsdruck und dem Gefühl, nicht wirklich Teil der Gemeinschaft zu sein? Nilab Alukuzay-Kiesinger beschäftigt sich mit genau diesen Fragen. Sie will Menschen den Start in Deutschland leichter machen. Die Geschäftsführerin des Vereins Start with a Friend lebt in Frankfurt. Das bundesweite Netzwerk vermittelt Begegnungen zwischen Menschen, die vor Ort aufgewachsen sind, und Menschen, die neu in Deutschland ankommen. Ihre Familie stammt selbst aus Afghanistan. 1992 hat sie mit ihren Eltern in Brühl in Nordrhein-Westfalen ihre zweite Heimat gefunden. Daher weiß Nilab Alukuzay-Kiesinger aus eigener Erfahrung, wie wichtig offenherzige Begegnungen mit Menschen sind, um ankommen zu können.
Alles prallt auf einen ein und man fühlt sich isoliert. Und da braucht es Räume, in denen Menschen sich trauen können, erstmal hinzugehen, ohne große Zwänge, ohne sich beweisen zu müssen, ohne zeigen zu müssen, hey, ich kann Deutsch perfekt oder ah, ich bin Manager von XY. Nein, ich bin ich und ich bin neu in Berlin, Frankfurt, Brühl, Köln, wo auch immer. Und ich möchte diese Stadt aus der Perspektive der Lokalen kennenlernen. Ich möchte dieses Land kennenlernen.
Um Begegnungen nicht dem Zufall zu überlassen, bringt das Netzwerk Start with a Friend neu ankommende Menschen und Menschen vor Ort zusammen. In 1-zu-1-Tandems und lokalen Communities. So soll im Austausch und begleitet durch Ansprechpersonen des Vereins ein respektvolles Miteinander wachsen. Die Initiative wurde 2015 gegründet und ist heute in 25 deutschen Städten aktiv. Mit Wien sogar auch in der ersten Stadt in Österreich.
Der Bedarf und die Anfrage ist bei uns riesig. Wir haben Wartelisten. Wir können gar nicht die Nachfragen bedienen, weil das ist bei uns durchweg in allen 26 Standorten der Fall. Das heißt, wir brauchen Menschen, die sagen, ja, ich lasse mich auf Begegnungen ein und wo es auch passen könnte, weil wir erzwingen sowas nicht. Wir könnten einfach nach den Zahlen matchen, aber das machen wir nicht. Wir wollen schon, dass es eher qualitatives Tandem ist und wo wirklich auch stabile Beziehungen aufgebaut werden können.
Für Menschen, die nach Deutschland flüchten müssen oder die aus beruflichen Gründen einwandern, ist es wichtig, nicht nur die Sprache zu erlernen, einen Job oder eine Wohnung zu finden. Was genauso zählt, ist das Gefühl, dazuzugehören und verbunden zu sein. Wenn unsere Gesellschaft diese Chance nicht bietet, kann das zu Konflikten führen und Einsamkeit unter Zugewanderten verstärken. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung vom November 2025 zeigt, Menschen, die selbst nach Deutschland zugewandert sind, fühlen sich öfter einsam als Menschen, die hier geboren wurden. Besonders betroffen sind Menschen mit Fluchterfahrung. Eine Studie des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge belegt zudem, 2021 haben sich rund 22% der geflüchteten Personen oft bis sehr oft einsam gefühlt. Bei anderen zugewanderten Personen waren es dagegen 10%. Als Grund wird die Dauer und auch die Sicherheit des Aufenthalts in Deutschland genannt. Wer nicht weiß, ob er bleiben darf oder sich nicht als gleichberechtigter Teil der Gesellschaft fühlt, zieht sich oft zurück. Geflüchtete ohne sichere Perspektive berichten häufiger von starker Einsamkeit als Menschen mit anerkanntem Status. Hier können Kontakte und Freundschaften, vor allem außerhalb der Familie, helfen, um Einsamkeit zu verringern. Von Anfang an geht es bei Start with a Friend genau darum. Die Plattform matcht Menschen, die ähnliche Interessen haben. So werden wirkliche Freundschaften gefördert. Außerdem gibt es regelmäßig Feedback-Gespräche, damit sich beide Personen sicher fühlen und Konflikte angesprochen werden können. Nilab Alokusai-Kiesinger betont, dass neben echtem Interesse aneinander Begegnungen auch strukturell ermöglicht werden müssen.
Ich glaube, es braucht eine Offenheit und Offenheit auch dafür nachzuvollziehen, dass Begegnung nicht einfach nur so ist. Begegnungen schaffen strukturell, wie wir es machen, dass es nicht ein nice to have ist, sondern es ist eine Grundvoraussetzung, um eine stabile Gesellschaft zu haben, die nicht isoliert in kleinen Gruppen nur neben sich herlebt und ihre eigenen Geschichten oder Ideen zu unserer Gesellschaft auch entwickeln kann.
Die Frage, was Menschen brauchen, um sich in Deutschland zu Hause zu fühlen, ist auch für Haji Halil Uslucan zentral. Er ist Professor an der Universität Duisburg-Essen und leitet dort das Forschungszentrum für Türkei-Studien und Integrationsforschung. Für ihn ist klar, Einsamkeit und das Gefühl der Abgeschnittenheit erschweren es Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, heimisch zu werden. In seiner Forschung beschäftigt sich der Psychologe mit den mentalen und sozialen Aspekten von Integration. Und er erklärt, dass es eine Gruppe gibt, die besonders einsamkeitsgefährdet ist.
Gerade die erste Generation ist besonders vulnerabel, weil hier viele Aspekte zusammenkommen, die sonst in der Einsamkeitsforschung als einsamkeitsfördernd bekannt sind. Beispielsweise geringe Bildung, beispielsweise auch Armut. Ja? Armut führt dazu, dass sie nicht an allen gesellschaftlichen Prozessen teilhaben können. In der Altersgruppe 55-64, also im Vorrentenalter, die Arbeitslosigkeitswahrscheinlichkeit für Zuwanderer ist doppelt so hoch wie für Deutsche. Wenn sie vorher auch in prekären Berufen gearbeitet haben, dann ist deren Rente auch deutlich schmaler. Das heißt, man ist alt, arm, sprachlich abgeschnitten und befindet sich auch ohnehin in einer ethnisch-sprachlichen Minderheit. Das heißt sozusagen die eigene Sprache, Menschen aus der eigenen Bevölkerung sind viel weniger vorhanden. Und auch die Möglichkeit, wie heute, ich sag mal, junge Menschen einander kennenlernen, Kontakte über soziale Medien, sie ist natürlich in der ersten Generation deutlich weniger verbreitet. Das heißt, all die Mechanismen, die sonst zu Connections, zu Verbindungen führen, sind dort bei ihnen weniger ausgeprägt.
Ältere Menschen sind generell stark einsamkeitsgefährdet. Bei zugewanderten Personen kommen teilweise auch noch Sprachbarrieren hinzu. Viele fühlten sich laut Haji Halil Uslucan selbst nach Jahrzehnten in Deutschland in ihrer Muttersprache am sichersten. Das liege häufig auch am niedrigeren Bildungsstand dieser Generation und den wenigen Integrationsangeboten, die spezifisch für diese Zielgruppe gemacht wurden. Laut Statistischem Bundesamt haben knapp 25 Millionen Menschen in Deutschland einen Migrationshintergrund. 10% von ihnen sind über 60 Jahre alt. Wir sprechen also von ca. 2,5 Millionen potenziell Betroffenen. Haji Halil Uslucan betont noch einen weiteren Aspekt, der Menschen mit Migrationsbiografie zum Rückzug bewegt und Einsamkeit begünstigt. Es ist die Erfahrung von Diskriminierung und Ausgrenzung.
Wenn sie im Alltag angeschnauzt werden, blöd angemacht werden, die sogenannten Mikroaggressoren, also ignoriert werden, wo kommst du her, wo ist deine Heimat bei jungen Menschen oder Muslime mit Kopftuch sozusagen scheel angeschaut werden, als Bedrohung wahrgenommen werden. Was passiert? Menschen ziehen sich noch weiter zurück und suchen sich eher Verbindungen, Menschen, die ihresgleichen sind. Und das ist etwas, was natürlich Einsamkeit bzw. Rückzug viel stärker fördert.
Mikroaggressionen sind scheinbar harmlose Kommentare oder Gesten, die Menschen wegen ihrer Herkunft, Hautfarbe oder anderer Merkmale ausgrenzen. Fragen wie »Wo kommst du her?« oder Bemerkungen wie »Du sprichst aber gut Deutsch«. Selbst Blicke können negative Stereotype verstärken. Und auch wenn sie nicht verletzend gemeint sind, häufen sie sich und vermitteln Betroffenen das Gefühl, anders zu sein und nicht dazuzugehören. Wie viele kleine Nadelstiche im Alltag. Diese Diskriminierungserfahrungen führen dazu, dass sich Betroffene sozial isolieren. Viele meiden dann vor allem den Kontakt zu VertreterInnen der Mehrheitsgesellschaft. Menschen mit Migrationsbiografie brauchen daher mehr Angebote, die sie aktiv nutzen können. Haji Halil Uslucan schildert ein Beispiel aus seiner eigenen Arbeit. Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei 2023 richtete das Zentrum für Türkei-Studien ein Strickcafé ein. Dort trafen sich türkische und ukrainische Frauen einmal pro Woche, strickten und tauschten sich aus. Die Treffen waren bewusst niedrigschwellig, da viele Teilnehmerinnen kaum Deutsch sprechen konnten. Doch das gemeinsame Tun führte zu einfachen Begegnungen in einem geschützten Raum. Ihre Strickwaren spendeten die Frauen anschließend, was ihnen zusätzlich das Gefühl gab, etwas Gutes zu tun.
Es bräuchte viel mehr solcher Initiativen, um Menschen zusammenzubringen. Es ist kostenneutral, es ist also relativ günstig. Und man muss auch nicht sprechen. Man kann sprechen, also es gibt da keinen Bekenntniszwang sozusagen. Hat keine therapeutische Funktion, man muss sich nicht outen in irgendeiner Weise als defekt oder defizient. Man kommt, wenn man will, und wenn man nicht kann, dann kommt man halt nicht. Ich glaube, so diese Art der eher leicht zugänglichen Form müsste es viel häufiger geben, um gerade diese Menschen leichter zu bekommen.
Was es also braucht, sind Orte, die weder religiös noch politisch konnotiert sind und an denen ungezwungen über Alltag, Hobbys oder Familie gesprochen werden kann. Auch ohne perfekte Deutschkenntnisse oder die Notwendigkeit, sich zu einer Religion oder politischen Haltung zu bekennen. Damit solche Angebote auch tatsächlich alle erreichen, müssen Informationen in der Muttersprache der Menschen bereitgestellt werden. Hier ist laut Haji Halil Uslucan eine gewisse Sensibilität notwendig. Zum Beispiel, so erklärt er, verstehen viele Angehörige der ersten Generation Zugewanderter aus der Türkei kein akademisches Türkisch. Flyer für Veranstaltungen und Angebote müssten daher auch in die einfache türkische Sprache übersetzt werden. Ein weiteres Projekt, das so ein Angebot macht, ist die Initiative Wortklang aus Düsseldorf. Ihr Ziel ist es, mit migrantischen Menschen durch Musik Deutsch zu lernen. Gemeinsam werden Lieder geschrieben, umgedichtet und eigene Geschichten erzählt. Und das klingt dann so. Durch das gemeinsame Musizieren sollen Hürden und Ängste, Deutsch zu sprechen, abgebaut werden. Uschi Lauterjung leitet das Projekt ehrenamtlich und erzählt, wie Menschen zu Wortklang kommen.
Unsere Teilnehmer kommen eigentlich aus der Lage, ich habe gehört, ihr macht einen Deutschkurs. Und wenn denn dieses Thema Musik eingebracht wird, ja, aber ich kann ja nicht singen oder ich spiele kein Instrument. Und die lernen aber, wenn sie den Schritt machen, mit uns zu arbeiten, dass das auch gar nicht nötig ist, sondern dass sie sich irgendwo in einer Weise einbringen können. Jeder ist wichtig und jeder hat seinen Beitrag darin. Und das ist auch so Zielsetzung zu erkennen, was bringt derjenige mit und wie kann ich ihn da weiter voranbringen. Und das hat sich also wirklich als für die Menschen selber erfolgreich erwiesen und es hat sich rumgesprochen.
Die Idee für das Projekt entstand 2015 im Zuge der starken Fluchtbewegungen, vor allem aus Syrien. Viele ältere Teilnehmerinnen, die Uschi Lauterjung kennenlernte, hatten Schwierigkeiten, wieder die Schulbank zu drücken und Grammatik zu lernen. Die Hürden waren hoch und aus Angst vor dem Scheitern blieben viele eher zu Hause, als Kontakt nach außen zu suchen. Da viele von ihnen früher Musik gemacht hatten oder noch immer MusikerInnen waren, hatte Uschi Lauterjung einen Impuls. Sie wollte die Menschen dort abholen, wo sie sich auskannten, bei der Musik. Heute treffen sich bei Wortklang Menschen aus 9 Nationen, um gemeinsam zu musizieren, sich auszutauschen und Deutsch zu lernen. Eine Sprache, die ihnen nun auch hilft, sich untereinander zu verständigen. Das motiviert und gibt Selbstvertrauen. Hier geht es darum, zugewanderten Menschen niedrigschwellige Zugänge zu bieten. Angebote auch ohne Sprache und echte Räume für Austausch, Begegnung und ein Miteinander. Die Projektleiterin betont, dass nicht im Vordergrund steht, sofort perfekt Deutsch zu sprechen, sondern die Angst vor dem Miteinander zu verlieren.
Mein Standardsatz ist immer, ihr braucht erstmal den Mut, den Schritt auf uns zuzumachen, in eine deutsche Bäckerei zu gehen und zu sagen, wenn du sagst, ich möchte der Brötchen, dann sagt der Bäcker nicht du, der gibt dir das Brötchen. Aber den Mut, da reinzugehen, daran arbeiten wir. Und das, glaube ich, war für viele der wichtigste Schritt erstmal. Und hier so auf einer Bühne zu stehen und vor Leuten vorzulesen und zu singen, finde ich sehr beachtlich.
Barrieren, eingeschränkte Teilhabe, Diskriminierung oder räumliche Isolation. Diese Faktoren können grundsätzlich jeden Menschen treffen und Einsamkeit fördern. Dennoch sind Teile unserer Gesellschaft mit diesen Situationen häufiger konfrontiert und erfahren oft auch mehrere dieser Hindernisse gleichzeitig. Dazu gehören auch Menschen mit einer Behinderung. Sie sollen nun im Fokus stehen. Menschen mit einer Behinderung erleben Vorurteile und Stigmatisierung, die ihren Alltag erheblich erschweren. Viele gesellschaftliche Strukturen sind nicht inklusiv, sodass Betroffene regelmäßig Ausschluss erfahren. Teilhabe wird schwierig bzw. unmöglich. Neben sozialen Barrieren steigern noch andere Faktoren das Gefühl von Isolation. Das erklärt Annike Fimmen, Fachreferentin für den Bereich Behindertenpolitik beim Deutschen Sozialverband.
Menschen mit Behinderungen sind vor allem dadurch einsam, dass natürlich vieles für sie schlicht und ergreifend nicht zugänglich ist. Und darum machen wir immer wieder darauf aufmerksam, dass Barrierefreiheit das A und O ist, um überhaupt an der gesellschaftlichen Teilhabe partizipieren zu können. Und das macht man sich als nicht behinderter Mensch gar nicht so unbedingt bewusst, wo überall Barrieren sind. Also ich kann da nicht zum Chor gehen, kann nicht zu irgendwelchen Parteiveranstaltungen oder auch schlicht und ergreifend Freundinnen und Freunde besuchen. Ist einfach schwierig, wenn man im vierten Stock wohnt und es gibt keinen Aufzug oder der ÖPNV nicht barrierefrei ist.
Laut dem Teilhabebericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes von 2020 war bereits vor der Corona-Pandemie mehr als jeder dritte Mensch mit Beeinträchtigung oder Schwerbehinderung von Einsamkeit betroffen. Im Vergleich, weniger als jeder sechste Mensch ohne Beeinträchtigung gab damals an, oft oder eher oft einsam zu sein. Und auch zwei aktuelle US-amerikanische Untersuchungen zeigen, Menschen mit einer Behinderung im erwerbsfähigen Alter erleben deutlich häufiger anhaltende Einsamkeit. Rund zwei Drittel berichten zudem von schwerer Einsamkeit. Besonders betroffen Menschen mit kognitiven Einschränkungen, begrenzter Selbstpflegefähigkeit oder Problemen beim selbstständigen Wohnen. Wer auf Unterstützung angewiesen ist, hat oft weniger spontane Möglichkeiten, soziale Kontakte zu pflegen. Psychische Belastungen kommen hinzu. Diskriminierungserfahrungen oder gesellschaftliche Ausgrenzung können Schamgefühle oder Rückzug auslösen. Die Angst vor Ablehnung führt dazu, dass sich Menschen auch vorsorglich isolieren. An dieser Stelle wird deutlich, dass die Mehrheitsgesellschaft einen erheblichen Anteil daran hat, wenn sich Menschen zurückziehen oder isolieren. Das haben wir auch im ersten Teil dieser Episode bereits gehört.
Ich würde sagen, dass die Gesamtgesellschaft Berührungsängste hat und auch nicht weiß, wie mache ich das, oder auch ganz einfache Dinge wie, dass Menschen mit kognitiven Einschränkungen häufig per se erstmal geduzt werden. Ist auch nicht richtig und das ist natürlich auch eine Form der Unsicherheit.
So vielschichtig wie das konkrete Erleben von Einsamkeit ist auch der Kontext, in dem Menschen mit einer Behinderung Einsamkeit erfahren. Zum Beispiel sind nicht alle Behinderungen sichtbar. Das kann dazu führen, dass sich Menschen missverstanden fühlen bzw. missverstanden werden. Einer, der das kennt, ist Torben Oliver Kuschel. Er will uns von seiner Geschichte der Einsamkeit erzählen.
Einsamkeit in meinem Leben war unterschiedlich. Zum einen war es in der Schule so, dass ich aufgrund von Mobbing-Erfahrungen die Einsamkeit als Selbstschutzmechanismus gewählt hatte, um eben Konflikten aus dem Weg zu gehen, was sich im Nachhinein betrachtet auch als gut herausgestellt hat, da ich dort meine schulischen Leistungen entsprechend sich verbessert haben und ich mich darauf konzentrieren konnte. Zum anderen aber war es aufgrund meiner Behinderung eben so, dass die Menschen oder die Mitschülerinnen eben keinen Kontakt zu mir aufnehmen wollten und aus verschiedenen Gründen nicht wollten. Auch heute ist das teilweise noch der Fall, dass mich manche Leute immer noch wohlwollend ignorieren, als ob ein Schild auf mir draufstünde: Ich bin behindert, bitte sprich mich nicht an. Das merke ich auch, dass es immer noch Leute gibt, die dann auch nach meinem Outing, sag ich mal, mich immer noch wohlwollend ignorieren, aber darüber stehe ich hinweg.
Torben Oliver Kuschel ist Autist. Um besser zu verstehen, was Autismus mit Einsamkeit zu tun hat, lohnt sich ein Blick auf die Einschätzung von Helene Harker. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und beschreibt in ihrem wissenschaftlichen Artikel »Wie sieht die Welt durch deine Augen aus?« vier Punkte, die Einsamkeit bei autistischen Menschen verstärken können. Nicht verstehen, Kommunikation, nicht verstanden werden und Entwertung. Viele AutistInnen nehmen ihre Umwelt anders wahr. Dinge, die für andere nebensächlich sind, haben für sie großes Gewicht. Hingegen ergibt scheinbar Wichtiges für sie kaum Sinn. Sich in Gruppen zu fügen, kostet somit viel Energie und kann zu dem Gefühl führen, anders zu sein und isoliert zu sein. Gespräche außerhalb der eigenen Interessen sind oft anstrengend und selbst passende Gesprächspersonen teilen selten die gleiche Tiefe. Häufig werden autistische Wahrnehmungen zudem missdeutet, was zu Abwertung und Selbstzweifeln führen kann. Wiederholte soziale Misserfolge wirken dann wie ein dauerhaftes Scheitern und führen zum Rückzug. Torben Oliver Kuschel wünscht sich vor allem eins, dass Menschen ihn wahrnehmen, so wie er ist und ohne, dass er sich erst erklären muss.
Das habe ich mittlerweile auch rausbekommen, dass viele Menschen eben Menschen mit Bindung gegenüber große Berührungsängste haben und Angst haben, sich falsch zu verhalten oder etwas Falsches zu sagen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn die Leute oft mit mir darüber reden. Ich freue mich immer, wenn die Leute einfach auf mich zugehen würden und mit mir einfach reden, weil ich kann das selber eben aufgrund meiner Behinderung nicht, beziehungsweise es ist für mich immer eine sehr, sehr große Überwindung und ich weiß nie, wie mein Gegenüber reagiert, weil das kann dann auch sich sehr, sehr schnell ins Gegenteilige umschlagen. Davor habe ich eben auch Angst, dass die Leute dass es dann eben auch wieder so ausartet.
Autismus ist eine Form der Neurodivergenz. Damit ist gemeint, dass auch das Gehirn von Menschen vielfältig ist. Informationen werden nicht immer gleich verarbeitet. Menschen denken, lernen, fühlen und nehmen die Welt anders wahr als der sogenannte Durchschnitt oder neurotypische Standard. Weitere Beispiele für Neurodivergenz sind ADHS oder Legasthenie. Im Gegensatz dazu bezeichnet eine kognitive Einschränkung eine Beeinträchtigung der geistigen Leistungsfähigkeit, etwa beim Lernen, Erinnern oder Problemlösen. Es geht hier also nicht darum, dass anders gedacht wird, sondern dass bestimmte Fähigkeiten eingeschränkt oder verlangsamt sind. Beispiele wären hier Demenz oder die Folgen eines Schlaganfalls. Während bei kognitiven Beeinträchtigungen viele Schwierigkeiten direkt aus der Beeinträchtigung selbst entstehen, resultieren Herausforderungen bei Neurodivergenz häufig erst durch Barrieren in der Umwelt oder durch gesellschaftliche Erwartungen. Trotz dieser Unterschiede gibt es Berührungspunkte in den Folgen, wie Annike Fimmen betont. Besonders deutlich wird das bei Diskriminierungserfahrungen, wie sie auch Torben Oliver Kuschel eingangs beschrieben hat.
Es ist natürlich jedes Mal, wenn man eine Diskriminierungserfahrung macht, unheimlich verletzend. Und es schmerzt und irgendwann glaubt man dann auch einfach, gut, ich bin dann halt in Anführungsstrichen weniger wert als Menschen ohne eine Behinderung oder Einschränkung. Und dann zieht man sich dann lieber in sein Schneckenhaus zurück, weil man einfach diese permanenten Verletzungen nicht ertragen kann. Und insofern ist es an uns allen, da aufmerksam zu sein und den Mund aufzumachen, wenn man es auch miterlebt in der Bahn oder bei der Arbeit oder wo auch immer.
Bei Menschen mit einer kognitiven Einschränkung kann Stigmatisierung zusammen mit Einsamkeit negative Folgen haben. Professor Dr. Ingolf Prosetzky von der Hochschule Görlitz-Zittau hat das in einem Beitrag für das Kompetenznetzwerk Einsamkeit als Teufelskreis beschrieben. Menschen erleben demnach, dass die Gesellschaft ihnen wenig zutraut oder sie als in Anführungszeichen anders ansieht. Das liegt auch daran, dass sie früher oft von der Gesellschaft getrennt und in eigenen Einrichtungen untergebracht wurden. Weil sie so wenig Kontakt zu anderen hatten, konnten sie nur eingeschränkt Freundschaften schließen oder sozial interagieren. Das führt zu Rückzug oder bringt Verhaltensweisen mit sich, die von anderen wiederum negativ betrachtet werden. So entstehen erneut weniger Möglichkeiten für echte Begegnungen und Einsamkeit verstärkt sich. Ingolf Prosetzky weist darauf hin, dass viele politische Maßnahmen der letzten Jahrzehnte das Leben von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung verbessert haben. Ein Beispiel dafür ist die Deinstitutionalisierung. Statt in bestimmten Wohn- oder Pflegeeinrichtungen untergebracht zu werden, sollen betroffene Menschen mehr Möglichkeiten erhalten, selbstständig zu leben. Deswegen richtet sich auch die soziale Arbeit stärker auf die Lebenswelt der Menschen, um dort die Lebensbedingungen zu verbessern und vorhandene Ressourcen zu nutzen. Außerdem wurden jenseits der klassischen Werkstätten neue berufliche Möglichkeiten geschaffen, zum Beispiel durch Arbeitsassistenz, ausgelagerte Arbeitsplätze oder spezielle fachpraktische Ausbildungen. All diese Maßnahmen hätten dazu beigetragen, mehr Chancen auf soziale Kontakte zu ermöglichen. Und auch Annike Fimmen verweist auf positive Entwicklungen.
Also im Bereich Politik für Menschen mit Behinderungen hat sich eigentlich in den letzten Jahren erfreulich viel getan. Also ich rede da zum Beispiel vom sogenannten Bundesteilhabegesetz, wo quasi politisch versucht worden ist, von dem Fürsorgegedanken wegzukommen hin zur selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Jetzt geht es eben aber leider auch darum, diese Fortschritte zu halten und auch aufgrund der gesellschaftlichen Stimmung, in der wir gerade leben, die Fortschritte auch weiterzuführen. Und natürlich gibt es noch viel zu tun, also im Bereich Barrierefreiheit zum Beispiel. Bildung und Arbeit ist immer ein Riesenthema, weil das natürlich dazu führt, dass man ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben führen kann.
Was es Ihrer Einschätzung nach braucht, um beim Thema Inklusion voranzukommen, beschreibt sie so. Zum einen muss eine Gesellschaft klar dafür einstehen, dass Vielfalt gewünscht ist. Denn nicht nur in Deutschland, auch international wird gegen Minderheitenrechte politisch Stimmung gemacht. Zum anderen kann dieses deutliche Signal gegenüber politischen EntscheiderInnen Prozesse und Änderungen in Gang bringen. Nach wie vor gibt es beispielsweise gerade beim Thema Barrierefreiheit viel zu tun.
Jetzt gibt es ja gerade ganz aktuell einen Referentenentwurf für das Behindertengleichstellungsgesetz, wo es darum gehen soll, den privaten Bereich auch zu mehr Barrierefreiheit zu verpflichten, also sprich Ladengeschäfte und Kinos und Cafés. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der, glaube ich, viele Jahre auch einfach unterschätzt worden ist, welchen großen Beitrag das leisten kann, um tatsächlich eine inklusive Gesellschaft zu leben.
Gesellschaftliche Inklusion und Teilhabe bedeutet, dass das Risiko für Einsamkeit gemindert wird. Häufig wird in der Auseinandersetzung vergessen, dass die meisten Menschen eine Behinderung erst im Verlauf ihres Lebens erwerben. Daten des Statistischen Bundesamts von 2024 zeigen, dass knapp 91% der schweren Behinderungen durch eine Krankheit verursacht werden. Rund 3% der Behinderungen sind angeboren oder treten im ersten Lebensjahr auf. Wer eine Behinderung im Lebenslauf erfährt, wird urplötzlich mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert. Davon kann Carsten Rensinghoff berichten. Er musste nach einem Unfall in seiner frühen Jugend praktisch noch einmal neu beginnen. Und damit kam ein Gefühl in sein Leben, das ihm bis dahin völlig fremd war.
Einsamkeit kannte ich bis zum Alter von 12 Jahren überhaupt nicht. Im Kindergarten, in der Grundschule und bis zur 7. Klasse im Gymnasium hatte ich einen gut funktionierenden, festen Freundeskreis. Nach dem Verkehrsunfall, bei dem ich schwere Hirnverletzungen erlitte und durch den ich zu einem Menschen mit Behinderung im körperlichen und motorischen Bereich wurde, erloschen diese Freundschaften recht bald.
Heute ist er 56 Jahre alt und halbseitig gelähmt. Sein Alltag wird zusätzlich von neuropsychologischen Besonderheiten geprägt, die er selbst als Störung von Intelligenz, Merkfähigkeit und Wahrnehmung beschreibt. Als Professor an der privaten Diplomahochschule lehrt er Heil- und inklusive Pädagogik. Auch im Austausch mit seinen Studierenden spielt das Thema Einsamkeit immer wieder eine Rolle. Für ihn persönlich war Einsamkeit vor allem eines: eine plötzliche Überforderung.
Ja, ich glaube halt auch, dass es ein Unterschied ist, ob man die Behinderung von Geburt an hat, weil man, wenn man von Geburt an mit einer Behinderung aufwächst, sich dann anders sozialisiert, als wenn man die Behinderung im Lebenslauf erwirbt, so wie das bei mir der Fall war. Man wird von jetzt auf gleich in dieses Behindertsein hineinkatapultiert und da muss man dann ja zuerst zurechtkommen, erstmal selber die Behinderung verarbeiten und dann noch den Freundes-, Bekanntenkreis neu aufbauen. Viele alte Freunde, wie ich es ja auch erfahren habe, ziehen sich zurück, weil man kann nicht mehr Rollstuhl laufen, man kann nicht mehr Fahrrad fahren, man kann nicht mehr so lange aufmerksam sein, geht in eine andere Schule. Ich denke, gerade so im Schulalter, so im Kindes- und Jugendalter, ist das so von herausragender Bedeutung.
Die Schule beendete Carsten Rensinghoff in einer Einrichtung mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf körperlicher und motorischer Entwicklung, weit entfernt von seinem eigentlichen Zuhause. Und allein diese räumliche Trennung habe es für ihn schwer gemacht, soziale Bande zu knüpfen. Denn Förderschulen haben ein großes Einzugsgebiet. Und das erschwert es, Kontakte aufzubauen und zu pflegen. Das sei ein Grundproblem, sagt er. Menschen mit einer Behinderung seien in unserer Gesellschaft kaum sichtbar und nehmen wenig Platz in der Öffentlichkeit ein. Auch wenn zunehmend beispielsweise alternative Wohnformen hinzukommen, Institutionalisierung sei generell ein Problem.
Ich denke auch, dass eine stationäre Unterbringung in einer besonderen Wohnform, die ja nicht immer unbedingt in einem Ortskern von Köln, von Berlin liegen, sondern dass diese besonderen Wohnformen oft am Stadtrand sind und die Menschen dort nicht rauskommen. Und wenn sie nicht arbeiten gehen können, behinderungsbedingt, ja, gibt es auch keine Veranlassung, dass sie da rausgehen. Und dann kann es sein, dass sie dann ihr Leben in dieser Einrichtung dann verbringen.
Diese Hürde können mobilitätseingeschränkte Menschen schwer überwinden. Der öffentliche Nahverkehr ist oftmals noch nicht gänzlich barrierefrei. Praxen, medizinische Versorgung, aber auch Bildungsangebote und mehr sind weit entfernt und private Fahrdienste oder barrierefreie Taxis kaum verfügbar oder häufig zu teuer. Das führt direkt zu einem weiteren Einflussfaktor, der schon häufiger benannt wurde: Armut. Wie schon in Episode 1 und zu Beginn dieser Folge erwähnt, sind finanzielle Einschränkungen ein Einsamkeitstreiber. Das gilt für Menschen mit Behinderungen signifikant. Laut dem Teilhabebericht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales von 2021 liegt das Armutsrisiko von Menschen mit Behinderungen bei ca. 18%. Denn für sie ist es schwer, ins reguläre Erwerbsleben einzusteigen, und in Werkstätten verdienen viele weit unter dem Mindestlohn. Durchschnittlich nur rund 220 Euro im Monat. Das ist ein Stundenlohn von weniger als 2 Euro. Grund dafür ist, dass sie in den Werkstätten nicht als normale Arbeitnehmer gelten und deshalb kein Mindestlohn gezahlt werden muss. Die niedrige Bezahlung macht ein selbstbestimmtes Leben nicht möglich. Ein strukturelles Problem, das durch politische Maßnahmen und gesetzliche Veränderungen angegangen werden muss. Strukturelle Barrieren wie diese wirken sich nicht nur auf den Alltag und die soziale Teilhabe aus, sondern auch auf die politische Mitwirkung. Das macht Annike Fimmen klar.
Wenn Menschen mit Behinderungen das Gefühl haben, wir werden nicht mehr gesehen, nicht gehört, dann wenden die sich auch ab und sagen, ja, warum soll ich denn wählen gehen oder warum soll ich mich einmischen, wenn das sowieso nicht interessiert, was ich sage oder denke. Und insofern ist das ein großes Demokratieproblem, was völlig unterschätzt wird. Ich schätze auch sehr den Slogan von unserem Behindertenbeauftragten der Bundesregierung, der halt sagt seit Jahren, Demokratie braucht Inklusion. Und es ist nichts weniger als das. Weil nur wenn ich gesehen werde und gehört werde, dann bin ich Teil dieser Gesellschaft.
Demokratie funktioniert, wenn alle Menschen wahrgenommen und gehört werden. Fühlen sich Gruppen ausgeschlossen, führt das nicht nur zu weniger politischer Beteiligung, sondern verstärkt auch Vorurteile und Missverständnisse. Für Carsten Rensinghoff ist zunächst einmal die Chance auf Begegnung entscheidend. Er erklärt, dass es dafür zum einen eine vollumfängliche architektonische Barrierefreiheit braucht, damit Menschen sich immer und überall begegnen können. Zum anderen richtet er klare Worte an alle, die Teil der Mehrheitsgesellschaft sind. Denn für ihn liegt ein großes Problem vor allem darin, dass eine Behinderung noch immer nicht als Normalität anerkannt wird.
Bekämpft werden kann Einsamkeit meines Erachtens dadurch, politisch, gesellschaftlich und auch durch das System Behindertenhilfe, indem man Menschen über Behinderung aufklärt. Den Menschen muss klar werden, dass es sich bei der Behinderung nicht um eine ansteckende Krankheit handelt.
Wir sind am Ende unseres dreiteiligen Podcasts Einsam und jetzt angekommen. Eines ist klar geworden: Einsamkeit stellt unsere Demokratie auf die Probe, denn diese lebt von Austausch, Teilhabe und Begegnung. Wenn Menschen ausgeschlossen oder isoliert sind, leidet nicht nur ihr Wohlbefinden, auch die Gesellschaft verliert auf Dauer die Fähigkeit, konstruktiv zusammenzuarbeiten, wenn nicht alle ihre Stimmen einbringen. Die Folgen sind spürbar. Einsame Menschen ziehen sich zurück. Gruppen bleiben unter sich und gegenseitiges Vertrauen schwindet. Das erschwert Kommunikation und Zusammenarbeit, während Polarisierung, Vorurteile und die Anfälligkeit für Populismus und Verschwörungserzählungen zunehmen. Das bewusste Initiieren von Begegnungen ist dabei der Schlüssel, um Einsamkeit zu überwinden. Und genau darin verbinden sich die beiden Stränge dieser Folge. Es gibt Wege, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Einsamkeit ist kein unabwendbares Schicksal. Begegnung und Gemeinschaften können Ängste und Vorurteile abbauen und Zusammenhalt stärken. Räume, in denen Menschen sich gesehen und gehört fühlen, schaffen Abhilfe. Ob lokal oder digital, Offenheit und gegenseitige Unterstützung sind Schlüssel, um Teilhabe zu fördern und Isolation zu verhindern. Einsamkeit ist ein Weckruf an uns alle, an die Gesellschaft und an die Politik. Das war Einsam und jetzt, ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Dieses Format entstand aus dem Fachforum Landwärts zur politischen Bildung in ländlichen Räumen.